Hallo und herzlich willkommen zum Hinterhof-Sänger-Talk. Wir haben den 21. Oktober, Mainz 05 ist auf dem 12. Tabellenplatz mit 8 Punkten und wir sprechen heute in diesem Podcast über das Heimspiel gegen RB Leipzig. Mein Name ist Felicitas Budde und bei mir sitzen wie immer nur die beste Verstärkung, die man sich wünschen kann. Zum einen der Mann, der sich das geilste Trikot, was es auf dem Markt zu kaufen gibt, geschossen hat, Benedikt Engelberts. Hallo.
Gute, schön mal wieder da zu sein.
Und unsere Stütze, unsere Stammkraft der letzten Wochen, unser Schlechti, Florian Schlecht von der Allgemeinen Zeitung. Herzlich willkommen.
Hallo, ich hoffe, es reicht wieder für 90 Minuten heute. Ich gehe auf jeden Fall mit Vollgas rein.
Hoher Nicht, Kondition. Dass wir dich auswechseln müssen.
Keine Sorge. Wenn ich dein Trikot tragen darf, Bene.
Das gibt auch Power für alles, was danach kommt. Denn wir haben tatsächlich in diesem Podcast einiges zu besprechen. Ihr habt euch wahrscheinlich schon beim Intro gewundert, dass es ein bisschen anders war als sonst. Denn wir müssen über das Thema reden, was passiert, wenn dann für 2 Wochen mal der Ball ruht und sich ein gewisser Jürgen K. überlegt, er gibt mal bekannt, dass er eine neue Stelle hat, nämlich als Global Head of Soccer bei Red Bull.
Ja, nicht so eine schöne Sache für die meisten von uns, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Und das haben wir im Endeffekt ja auch im Stadion dann richtig gesehen. Also wir haben die Plakate gehabt, die Banner, wir haben uns lange vorher gefragt, wie die Szene das Ganze kommentieren wird und ich fand es besonders schön, was auf den Spruchbändern stand, weil es waren Sprüche von Jürgen Klopp selbst, die ihm den Spiegel vorhalten. Und das finde ich das Schöne bei uns, dass man einfach sagt, okay, hier, Jürgen Klopp, das warst du mal.
Ist ja auch eigentlich nur fair, finde ich, denn sich für als Global Head of Soccer bei Red Bull vorzustellen, dass das für Kontroversen sorgen könnte, das hätte man sich ausrechnen können. Ich glaube, was wir hier heute in dem Podcast machen, ist einfach das ganze Problem mal ein bisschen in seiner Gesamtheit beleuchten und auch darüber zu sprechen, was im Stadion auf den Spruchbändern stand, was online diskutiert wurde, was es auch an Kommentaren dazu gab und meine erste Frage an euch ist aber eigentlich, wie ihr persönlich darauf reagiert habt.
Bei mir war es tatsächlich recht kurios, also purer Zufall. Einen Tag bevor die Nachricht kam, habe ich einen 1 Jahre alten Podcast mit Jürgen Klopp gehört und habe auch gebannt gelauscht und fand seine Aussage sehr interessant, die mir hängen geblieben ist. So mit seiner größte Stärke sei sinngemäß, dass er sich so von öffentlicher Meinung sehr frei machen kann. Und am nächsten Morgen bimmelte mein Handy, ne, gingen verschiedene Nachrichten ein. Ja, ich gebe es ehrlich zu, als Sportjournalist fängt man vielleicht jetzt auch nicht um 6 Uhr an zu arbeiten. Ja, also einige hatten vielleicht schon den einen oder anderen Vorsprung dann entsprechend. Und meine erste Reaktion war dann, okay. Ne, also offenbar scheint er tatsächlich, was das öffentliche Bild betrifft, das abstreifen zu können. Das war der erste Satz, der mir schon wieder an dem Morgen irgendwie direkt gegenwärtig war.
Für mich war es sehr interessant, weil ich habe den Anfang von der ganzen Diskussion nicht mitbekommen, weil ich war in der Zeit krankgeschrieben und mir ging es nicht ganz so gut und ich habe sehr lange geschlafen, so bis, keine Ahnung, 10:30, 11 rum oder sowas. Und da habe ich dann, als ich aufgewacht bin, schlaftrunken irgendwie 70 Nachrichten in unserer Chatgruppe gesehen, in unserer Stadiongruppe. Ich dachte schon so, was ist denn jetzt passiert an irgendeinem random Dienstag oder so? Und bis ich ja erstmal verstanden hatte, was da passiert ist, worum es da geht. Also ich war wirklich direkt morgens, als hättest du mir eine gegeben, dann bist du halt auch ruckzuck wach. Und ich war tatsächlich ziemlich schockiert.
Ich teile das zu 100%. Ich habe zuerst von den Gerüchten bei Sky gelesen und habe gedacht, wenn das wahr ist, dann ist das für mich so der Tag, an dem die Fußballromantik und so Jürgen Klopp als der noch dafür steht, einfach für mich gestorben ist. In dem Sinn, dass ich nicht, dass ich sage, das wird es nie wieder geben. Aber es gibt beim Thema Red Bull einfach so viele Themen, die da mitschwingen, die sich für mich in meinem Fansein und auch Bewundererin von Jürgen Klopp irgendwie nicht vereinbaren lassen. Das war das, was mich eigentlich so im ersten Moment irritiert hat. Und je länger ich darüber nachgedacht habe, desto saurer hat es mich auch gemacht. Und ich habe wirklich eine Woche gebraucht, um mich so ein bisschen runterzukochen. Nur um dann im Stadion wieder mit dir zu diskutieren und wieder total auszurasten. Aber es sind halt wirklich für mich, diese Story ist wie so eine Zwiebel. Du musst die quasi von außen nach innen einfach mal beleuchten, betrachten und auseinandernehmen. Und ich sag mal, als Fan von Mainz 05, und das habe ich auch in meiner Fankolumne bei der AZ geschrieben, das Erste, was bei mir, bei diesem Konstrukt Red Bull einfach direkt kommt, wo ich sage, das ist für mich in dem Verständnis von meines 05 und Jürgen Klopp, was da zusammengehört, was nicht zusammenpasst, ist einfach, wie Red Bull sich diesen, sag ich mal, Fußball angeeignet hat, da einen Stempel aufdrückt und eigentlich ein System, wie wir das zum Beispiel bei Mainz 05 machen, sagen, wir sind ein eingetragener Verein mit Mitgliedern, wir haben bestimmte Werte, zu denen wir stehen, wir haben vor allem U-Mannschaften, die wir entwickeln, wir sind ein Aus- und Weiterbildungsverein, unser Finanzierungsmodell ist, dass wir hier Talente aufbauen und die dann verkaufen, und RB ist einfach ein Konstrukt, was dieses System dribbelt. Und die Frage, die sich mir eigentlich immer stellt, ist, wenn du dann als Jürgen Klopp, als Global Head of Soccer, was jetzt nicht irgendwie ein Engagement ist, dass du sagst, du trainierst einen Club von diesem Konstrukt, sondern du stehst wirklich mit deinem Gesicht an der Spitze von dieser Sparte dieses Konzerns. Du hast nur 3 Clubs in deinem Leben trainiert. Haben wir dir gar nichts mitgegeben, oder ist das, was wir hier bei Mainz machen, ist das dir so wenig wert, aus einer Fanperspektive?
Ich finde es sehr interessant. Du hast gerade schon einige Sachen gesagt, die bei mir durchaus auch genauso mitgeschwungen sind. Und ich finde dabei die öffentliche Reaktion ein bisschen erschreckend, weil ganz oft hast du natürlich dieses Oberflächliche, wie RB in die Bundesliga gekommen ist, mit dem Geld und Corona, dann diese 100 Millionen, die da einfach auf dem Konto waren. Aber was ganz viele halt im zweiten Satz sagen, aber RB macht ja gute Arbeit und RB macht gute Jugendarbeit und RB spielt interessanten Fußball und solche Sachen. Und da denke ich mir so, habt ihr denn gar nichts verstanden, wo das herkommt, wie das funktioniert und diese Oberflächlichkeit, sich des Themas zu nähern, das finde ich so erschreckend.
Also mich hat die Entscheidung total überrascht, weil sie halt auch einfach ein Bruch in der Karriere ist, wie er sie bislang aufgebaut hatte. Er hatte Mainz 05 verlassen, als Mainz 05 ein hochemotionaler Verein war, der eine sehr gewachsene Fanbase dann damals hatte, die ja dann auch sehr treu ins Stadion gegangen ist. Er hat dann die Entscheidung getroffen, zu Borussia Dortmund zu gehen, hat immer gesagt, gelbe Wand, Emotionalität pur. Ist auch so, hat Dortmund verlassen, ist nach Liverpool, die Kop, ja, also auch wirklich der wahrscheinlich Sehnsuchtsclub aller Fußballfans tatsächlich. Und das war der Punkt, der hat mich dann schon sehr verwundert, warum er sich dann jetzt für Red Bull und diese Position entscheidet. Sie ist einerseits so von der Position her ein kompletter Cut, ja, weil wir kennen den Kloppo ja tatsächlich so als den Trainer, der feurig an der Seitenlinie steht und seine Mannschaften anpeitscht, mit dem Publikum spielt. Das werden wir jetzt zunächst einmal nicht sehen. Und es ist natürlich auch keinen emotionalen Club, den er in dem Falle begleitet. Und gerade er hat dieses Spiel mit Emotionen ja auch immer gespielt. Er hat ja auch immer die Emotionen sehr hervorgehoben. Das ist allerdings auch der Punkt, weswegen ich sage, mit der Kritik muss er jetzt auch umgehen und leben lernen. Denn natürlich ist so ein Bruch immer etwas, das für Verwunderung bei Fans sorgt und das natürlich für Diskussionen sorgt. Und auch lebhafte Diskussionen, wie wir das jetzt ja am Samstag auch im Stadion gesehen haben.
Ich will noch auf den Punkt eingehen, den du gesagt hast, dass diese Mehr besteht von Leipzig, bildet ja auch selber aus. Leipzig ist ein Verein in der Bundesliga mit 0 Eigengewächsen im Kader. Das ist einfach das Konstrukt RB, die bilden die nicht da aus, wo es für sie in dem Moment Geld kostet, sondern die haben einfach dieses Konstrukt mit mehreren Vereinen, die unter diesem Dach firmieren und schieben sich die Spieler hin und her. Und das ist halt zum Beispiel was geschäftsschädigend ist für jemanden wie Mainz 05, der ganz klar darauf setzt, hier Talente zu entwickeln. Ne? Also deswegen, da bin ich einfach raus, was dieses Modell auch angeht.
Ich bin in Deutschland vor allem halt raus, weil wir hier in Deutschland halt wirklich mit der 50-plus-1-Regel eigentlich einen Ansatz haben, bei dem es solche Modelle nicht geben sollte in dieser Dominanz. Jetzt muss man natürlich sagen, wenn man sich die Bundesliga anschaut, dann haben wir leider zu viele Schlupflöcher, ja, also zu viele Clubs, die in der Bundesliga spielen und ja, ob es dann Leverkusen ist, Hoffenheim, Wolfsburg und natürlich RB Leipzig. Das halte ich für problematisch. In anderen Ländern, ja, sehe ich es auch kritisch, aber ich würde zumindest schon mal sagen, in England ist der Geist auch leider schon seit Jahren angekommen, dass dort natürlich Investoren Vereine übernehmen, ja, und entweder sind es dann Unternehmer aus den USA, manchmal eben auch aus den arabischen Staaten oder eben Red Bull, die jetzt ja bei Leeds zum Beispiel eben auch Anteilschaften haben.
Ich finde es tatsächlich einen ganz interessanten Punkt. International, glaube ich, ist das Feedback auf diese Sache, diesen neuen Job von Jürgen Klopp, gar nicht so negativ, eigentlich sogar eher positiv. Und hauptsächlich bei uns in Deutschland oder vielleicht in ein, zwei anderen europäischen Ligen, die vielleicht noch ähnliche Sachen haben, eher in kleineren Ligen, bei denen ist die Kritik eher groß. Und ich fand, das hat man tatsächlich auch natürlich ein bisschen daran gesehen, wie unterschiedlich auf die Plakate eben reagiert wurde. Weil diese Zitate von Jürgen Klopp halt aus seiner Mainzer Zeit von vielen Leuten halt gar nicht so erkannt werden. Und dieses, was haben wir dich werden lassen, haben halt alle super negativ ausgelegt, so Mainzer Hochspurigkeit, wir haben dich gemacht und ohne uns bist du gar nichts. Und genau das ist es ja eigentlich, genau das Umgekehrte, dass Jürgen Klopp von sich selbst sagt, ihr habt mich zu dem werden lassen, was ich bin und ohne euch wäre ich nichts. Und das finde ich halt so faszinierend, dass da diese Einordnung ganz oft fehlt oder dass da dieses Verhältnis, was wir halt persönlich als Mainz 05 mit Jürgen Klopp haben, einfach von ganz vielen nicht verstanden wird. Zu gewissen Teilen natürlich von Dortmundern, von Liverpool-Fans auch, aber von ganz vielen anderen halt einfach nicht.
Und ich finde, der Art des Protests oder der Aussage im Stadion war extrem klug gemacht, weil du ihn wirklich an seinen eigenen Aussagen misst und daran muss er sich messen lassen. Wir haben nicht darüber geredet, dass aus Dortmund auch ein Statement von der Fanszene kam, was auf einer ganz anderen Tonalität gelaufen ist. Also da haben wir uns, finde ich, wirklich als Kurve extrem gut präsentiert, weil es, glaube ich, wirklich um diese Perspektive geht, wie du als Mainz 05-Fan auf diese Personalie guckst. Und da kommen wir auch auf den fußballerischen Aspekt der ganzen Nummer. Global Head of Soccer, er entwickelt die Spielidee von Red Bull weiter. Und als Mainz-Fan stehst du dann meistens kopfschüttelnd da und denkst du, naja gut, jetzt ist Jürgen Klopp an der Spitze, aber wir haben mit Sandro Schwarz und Marco Rose auch zwei Trainer aus dem Mainz-Universum, sage ich mal, in diesem Konstrukt sitzen. Woher, ne? Also wir haben ja auch unsere Reportage dazu gemacht, dass diese Spielideen verwandt sind, aber das ist ja auch, also da komme ich einfach auf den Punkt, dass ich sage, das ist auf einem sportlichen Level auch einfach scheiße als Mainz 05-Fan.
Ich finde es eine ganz wichtige Sache, weil als Mainz 05 hat man eine ganz komische Verbindung zu RB Leipzig und du hast gerade schon einige von den Parallelen aufgezählt. Wir müssen ja nur so weit blicken wie Bo Svensson, der ja auch in Liefering war und unsere Sommerreportage hast du eben auch schon angesprochen, wo wir das sehr gut gezeigt haben, dass die Spielidee, die wir hier in Mainz haben, von Leipzig und Ralf Rangnick in dem Fall, halt ziemlich genau kopiert wurde, weil gesehen wurde, okay, wie funktioniert das, wie kann das im Profifußball aussehen und natürlich von da an noch ein bisschen weiterentwickelt. Aber diese ganzen Charaktere, diese ganzen Trainer, die von Mainz nach Leipzig gehen oder diese ganzen, sag ich mal, uns lieben Menschen eigentlich, wie gesagt, wie Sandro, wie Rosi zum Beispiel, wie Bo, das schneidet einfach dann noch tiefer ins Herz rein, wenn man merkt und wenn man weiß, was das eigentlich für ein Verein ist, RB Leipzig, wie der eben in der Bundesliga sein Standing hält, wie das funktioniert mit diesem Multi-Club-Ownership und so weiter. Und deswegen finde ich, das ist halt so, das sind alles so ganz viele kleine Steine, aber Jürgen Klopp ist halt nochmal so ein Riesenklopper, so ein Riesenapparat. Und ich versuche Leuten, die nicht mit Mainz 05 zu tun haben, jetzt in der letzten Woche habe ich sehr häufig diese Unterhaltung geführt, was das für Mainz 05-Fans jedes Mal ist, wenn man sich ein bisschen mit dieser Materie auseinandersetzt, diese ganzen kleinen Sachen. Und ich finde es einfach schlimm, dass wir mit diesem Verein, ist ja falsch, mit diesem Club, mit diesem Konstrukt so viele Parallelen haben. Es tut mir so weh, wirklich. Es tut mir einfach im Herzen so weh. Jetzt Jürgen Klopp ist einfach, das kommt noch dann einfach dazu und das macht es noch schlimmer.
Ich glaube, das ist am Ende auch das, was so die Seelen hier der Leute am meisten bewegt hat, so von dem, was ich auch mitgenommen habe. Daher fand ich jetzt allerdings auch die Proteste am Wochenende so als Beobachter. Ich hänge da ja nicht emotional so dran, wie ihr jetzt eben auch als große Fans. Deswegen fand ich die Proteste tatsächlich auch gut. Es waren Mainz 05-Like-Proteste. Kein Banner war jetzt wirklich beleidigend. Ja, also klar, einmal wurde mit dem Namen kokettiert. Das kenne ich mit dem Nachnamen schlecht nur zu gut. Ja, solche Leserbriefe bekomme ich mehrfach in der Woche. Ja, aber... Spaß beiseite, das ist tatsächlich so, muss ich sagen. Nein, aber ich fand es sehr würdig, ich fand es auch sehr kreativ, tatsächlich alte Sätze zu nehmen, ja. Man kann darüber streiten. Ich verstehe auch durchaus die Leute, die sagen, Mensch, ne, lass den Kloppo doch in Ruhe grundsätzlich. Wenn ich jetzt einfach mal das Vermächtnis sehe von Jürgen Klopp in Mainz, hat er natürlich auch wahnsinnig viel zur Identität dieses Vereins, wie wir ihn heute kennen, wie er auch bundesweit geschätzt wird, ja beigetragen. Er hat diesem Verein es schon mitgegeben, Demut zu zeigen, Größe in der Niederlage, auch die Stärke wieder aufzustehen in den schlimmsten Niederlagen und trotzdem immer wieder anzupacken, es neu zu versuchen, die Leute auch mitzunehmen, ja, auch wenn sie enttäuscht sind, auch wenn sie traurig und wütend sind und ihnen auch immer ein gutes Gefühl zu geben. Ja, also Jürgen Klopp war ja schon immer ein Mensch und ist es wahrscheinlich auch ja nach wie vor, der einfach Leute mitreißen, der sie mitnehmen konnte, ja, und der auch irgendwie Mainz 05, ja, ich habe damals in Norddeutschland gelebt, ja, weit, weit weg, ja, da war Mainz 05 in den 90ern in der zweiten Bundesliga immer eine graue Maus mit ein paar tausend Zuschauern und sie haben sie gegen den Abstieg aus der zweiten Liga gespielt, ja, und man hat es immer so ein bisschen, daher kannte man sie. Und durch Jürgen Klopp hatte es auf einmal irgendwie, also selbst diese Begeisterung, die hat man wahrgenommen, hunderte von Kilometern entfernt. Man hat mit Mainz 05 mitgelitten, als man bei Union Berlin und in Braunschweig diese schlimmen Spiele hatte. Ja, man hat sich mit Mainz 05 mitgefreut, als sie dann gegen Eintracht Trier den Aufstieg geschafft hatten, hat es in der Bundesliga wirklich auch gebannt verfolgt. Ja, also all das, wofür Mainz 05 steht, hat natürlich auch Jürgen Klopp maßgeblich mitgeprägt an Identität. Und ich glaube, es ist allerdings nicht meine Aufgabe, da irgendeinen Rat zu geben, aber ich fände es natürlich schon auch als Beobachter immer schön, wenn man trotzdem miteinander vernetzt bleibt. Ja, also die Kritik ist auf der einen Seite total berechtigt und die muss man auch anbringen, gerade wenn wir über Fußballtraditionalismus sprechen und über Werte, die man bewahren sollte im Fußball. Gleichzeitig finde ich es wichtig, ohne es jetzt miteinander vermengen zu wollen, dass das, was er für Mainz 05 geleistet hat und wahrscheinlich immer noch für den Verein empfindet, dass das immer noch bestehen bleibt. Ja? Und das, finde ich, haben die Proteste auch am Wochenende geschafft, dass da jetzt nichts zerbrochen ist, aus meiner Sicht heraus.
Nee, ich glaube, da wurde einfach ganz deutlich, man sagt, man ist enttäuscht. Und das ist auch, glaube ich, das Gefühl, was ich zutiefst teile. Also deswegen jetzt gerade auch nochmal bei deiner emotionalen Rede, Bene. Es ist ja im Prinzip Obi-Wan Kenobi, der sagt, du solltest sie zerstören und dich nicht ihnen anschließen. Und Klopp ist ja jetzt auch kein unpolitischer Mensch. Und auch auf dieser Ebene kann man sagen, ist das Konstrukt Red Bull auch sehr zu kritisieren. Also Servus TV ist einfach ein rotes Tuch. Da kann man sich auch wirklich nochmal einlesen. Ich will das Thema jetzt gar nicht hier krass in die Tiefe nochmal aufdröseln. Aber auch das gehört zu diesem Konstrukt dazu. Und was ich halt eben glaube, ist auch, dass Red Bull sich einen extremen Image-Transfer erhofft hat. Davon zu sagen, das ist jetzt Jürgen Klopp, der steht für Global Head of Soccer, für unser Konstrukt. Und ich würde mir einfach wünschen, auf der einen Seite das, was du sagst, dass einfach klar ist, natürlich, die Verdienste um den Verein von Jürgen Klopp sind unbestritten, aber RB bleibt RB und dieser Image-Transfer von, das ist unser Kloppo, der ist halt jetzt halt bei Red Bull, naja gut. Also, dass dieser Image-Transfer eben nicht vollzogen wird und sich das im Sande verläuft, das wäre mein ganz großer Wunsch, weil es ist halt einfach ein Konstrukt, was Fußball wie Mainz 05, den lebt und arbeitet, mit Füßen tritt und zerstört. Und das darf nicht akzeptiert werden, meiner Meinung nach.
Ja, 100%. Ich habe noch einen anderen Gedanken gehabt, den habe ich auch, glaube ich, im Stadion haben wir uns darüber unterhalten. In der aktuellen Situation kann ich mir nicht vorstellen, aber ich habe immer so diesen rührseligen Gedanken gehabt. Jürgen Klopp in 10, 15 Jahren oder so wird er einfach Vereinspräsident bei uns. jemand, der so viel mit dem Verein verbindet, wie wir alle auch schon eben hier gesagt haben, jemand, mit dem wir persönlich auch so viel verbinden, der jetzt gerade wieder in die Heimat zurückzieht, hätte ich einfach geil gefunden, Jürgen Klopp im Mainz 05 Gewand irgendwo wieder zu sehen, aber in dieser Sekunde einfach kann ich mir das nicht vorstellen, weil da ist mir dann die Diskrepanz einfach zu groß.
Ein Punkt, den ich auch noch bedacht hatte, ist halt der, dass man einfach schon sieht, wie so diese unterschiedlichen Blasen irgendwie sind, in denen jeder ist. Oh ja. Ja? Also ja. Ich will mich ja als Journalist echt nicht davon freisprechen. Ja, auch wir leben natürlich in einer solchen viel zu häufig. Und man merkt halt einfach so, dass die Fans oder viele Fans in der Kurve natürlich eine ganz andere Lebenswelt, eine ganz andere Erwartungshaltung an Fußball haben, als wahrscheinlich die Leute, die in dem Geschäftsfeld tätig sind, die damit eben ihr Geld verdienen, die auch viel Geld damit verdienen und wo dann wahrscheinlich Red Bull vor allem als dieses Fußballkonstrukt gesehen wird, ja, indem man dann tatsächlich, glaube ich, sportlich durchaus auch lukrativ arbeiten kann, aber wahrscheinlich dieser Kurvenblick natürlich sehr selten eingenommen wird. Ja, also ich glaube, da treffen tatsächlich ganz gegensätzliche Lebenswelten aufeinander und ganz gegensätzliche Erwartungen, die man so an Fußball hat oder welche Erwartungen man selber durch den Fußball befriedigt sehen möchte. Und ich glaube, das ist vielleicht auch so ein Grund der Enttäuschung, ja, dass man dann einfach merkt, dass diese Art von Romantik sich dann eben nicht bewahrheiten lässt. Das ist, glaube ich, am Ende des Tages für viele Leute, die im Fußballbusiness arbeiten und ihr Geld verdienen, dass die häufig eben nicht diesen Blick der Fans haben. Die Fans natürlich umgekehrt auch nicht den Blick der Leute, die in diesem Business arbeiten. Und bei Klopp hat man halt schon vernommen, er will erstmal kurz- bis mittelfristig nicht an der Seitenlinie stehen. Möglicherweise war das, wenn man im Fußball bleiben möchte, ein attraktives Angebot. Aber er wird jetzt natürlich schon auch lernen müssen, diesen Gegenwind auch Anfeindungen, auch Liebesentzug natürlich, ja, so in gewisser Weise jetzt aushalten zu müssen, ja, das ist in dieser Dimension, glaube ich, auch das erste Mal, dass ihm das widerfährt und ich bin auch gespannt, wie er damit umgeht, ich bin auch gespannt, wie er es kommuniziert, wenn er ab 1. Januar dann wirklich bei Red Bull arbeitet, weil natürlich wird er in vielen Interviews dazu gefragt werden und er wird sich da auch permanent rechtfertigen müssen. Da bin ich auch auf viele Erklärungsansätze sehr gespannt.
Ja, zu 100%. Also das ist, glaube ich, das, wo wir dann als nächstes einfach drauf gucken werden, wenn er dann aktiv ist, was da kommt. Es gibt natürlich auch noch den Aspekt, dass diskutiert wird, wann und wie klar wurde, dass er diese Position bekommt und dass in Frage gestellt wird, wie ehrlich sein Abtritt aus Liverpool war, aber das möchte ich jetzt an der Stelle auch gar nicht weiter diskutieren. Ich möchte euch einfach nur darauf hinweisen, dass es noch einen sehr guten Blogbeitrag von Mensa on Tour zu dieser Thematik gibt, Bannerbeben. Wir verlinken euch den hier in den Shownotes, denn ich glaube, wir könnten jetzt hier noch 5 Stunden sitzen und hätten das Thema immer noch nicht ausschöpfend diskutiert, machen an der Stelle aber einen Punkt. Denn man muss ja auch sagen, wir haben ja auch am Samstag einen Gegner gehabt, der in diesem Konstrukt unterwegs ist, nämlich RB Leipzig. Und deswegen war das natürlich auch die perfekte Bühne, um diese Kritik auch anzubringen. Aber wir haben uns ja eigentlich alle nach der Länderspielpause darauf gefreut, unseren Bundesburkhardt zu Hause auf dem Rasen zu sehen. Und du hast ja das geilste Trikot, das es gibt, geschossen. Erzähl mal, was war das denn für... Du bist wahrscheinlich viel drauf angesprochen worden.
Ich wurde noch nie so häufig auf mein Äußeres im Stadion angesprochen, abgesehen mal davon, wenn Fasnacht ist, wenn ich wieder als Clown oder so unterwegs bin. Aber ja, der Hype war real, sag ich mal so. Der Hype ist bei mir angekommen. Ich habe das, ja leider, das Spiel, wo Johnny die 2 Tore gemacht hat, in St. Pauli nicht live miterleben können. Ihr wart ja alle vor Ort gewesen. Quasi mein ganzer Stadion-Freundeskreis war da und ich saß zu Hause und hab dann aber schon irgendwie auch die Interviews danach gesehen und dann war ja dieses Lodder-Interview und so und das hat bei mir schon so ein bisschen das Feuer entfacht, sag ich mal. Und als dann am nächsten Tag klar war, dass Johnny zur Nationalmannschaft nachreist, da wusste ich eigentlich schon, ich muss mir jetzt auf jeden Fall so ein Trikot kaufen. Ich wusste dann nur nicht, fuck, welche Nummer machst du dann da drauf? Dann habe ich gewartet und gewartet und gewartet. Und ich glaube, dienstags oder mittwochs irgendwann haben sie den offiziellen Kader bekannt gegeben. Da stand dann fest, dass er die 10 hat. Und ich habe, glaube ich, keine 10 Minuten später habe ich mir dieses Trikot gekauft. Habe zufällig mit meinem Papa telefoniert und der sagte, ach, kauf mir gerade auch eins mit. Und dann hat noch jemand aus unserer Stadiongruppe, der Lotzi, hat dann auch gesagt, ey, ich hol's mir auch. Und dann sind wir auch in dem Auftritt natürlich, in dem Aufzug, dann ins Stadion gegangen. Und ich dachte so, es kann ja keinen perfekteren Tag geben, um dieses Trikot zu tragen. Weil wahrscheinlich trage ich es in Mainz im Stadion nicht mehr so super häufig, aber an diesem Tag hat es sich auf jeden Fall gelohnt.
Und du hast es ja auch schnell bekommen, habe ich gesehen. Und
ja, das war dann dienstags, war es da. Ich habe mittwochs bestellt, ja. Als die Veröffentlichung kam von dem Kader und irgendwie 3-4 Tage später. Also es hat super geklappt. Ich hatte natürlich die Hoffnung, dass es schon für die Spiele kommt, aber das hat dann nicht geklappt. Aber ansonsten, abgesehen davon, dass es halt 120 Euro kostet, war das doch relativ schnell da, ja.
Ja, ich habe dir, glaube ich, auch direkt den Einstieg bei einem Text irgendwie letzte Woche gewidmet, dass dieses Trikot wahrscheinlich bei vielen Fans ein Verkaufsschlager ist. Von daher bin ich jetzt ganz froh, dass sich das bestätigt, wenn du sagst, dass du zumindest schon mal 2 weitere Leute kennst, die das Trikot auch gekauft haben. Ja,
definitiv, definitiv. Und ich habe auch viele Leute gesehen, die gesagt haben, oh, ich glaube, ich hol's mir auch. Also gerade als ich dann vom Stadion zurückkam, als die Stimmung natürlich ein bisschen gedrückt war, aber die Leute sehen das natürlich. Es ist natürlich auch ein Farbklecks. So, ich habe mir das Auswärtstrikot gekauft. Im ganzen rot-weißen Trubel auf einmal da jemand, der so mit einem lila-pinken Trikot rumläuft. Also es war schon geil und ja, vielen Leuten gefällt es gut. Ich finde den Stoff extrem klasse. Also die Qualität ist top. Ich habe mich sehr gefreut, ja.
Ich würde sagen, du kriegst für diese Folge das Label des Fashion First Movers so auf die Brust gepappt. Ich fand es auch geil im Stadion. Du hast ja auch alle Blicke auf dich gezogen mit dieser, allein mit der Farbe schon. Das war brillant. Was ich mir vom Verein gewünscht hätte als First Mover in dem Sinne, wäre gewesen, dass man sich doch die Zeit nimmt, während des Spiels, oder also nicht während des Spiels, aber in der Halbzeitpause oder vor Anpfiff, auch noch auf eine andere Sache zu gucken, die in der Länderspielpause passiert ist. Und zwar ist Mainz 05 deutscher Meister im amputierten Fußball geworden. Und es ist einfach schade, wenn dieser Titel, von denen es bei Mainz 05 jetzt nicht so häufig welche gibt, das gar nicht im Stadion gewürdigt wird.
Da habe ich sogar brandheiße News, ja, werde ich jetzt sogar noch die Tage schreiben. Vom Dortmund-Spiel soll es geplant sein. Da soll die Meistermannschaft dann geehrt werden. Wir hatten jetzt vergangene Woche auch nochmal mit ein paar, ja, einer Spielerin, ne? Also Mainz 05 stellt hier auch die einzige amputierten Fußballerin in der Bundesliga, ja, und einigen Spielern auch gesprochen und da wurde dann auch gesagt, dass man dann vor dem Dortmund-Spiel sich jetzt schon mal freut, dass es die Ehrung gibt. Ich denke, das wird dann auch nochmal bestätigt. Und da will man vielleicht dann auch eine kleine Ehrenrunde drehen, also wie das dann geplant ist, das wird man da mal sehen, aber das haben sie sich auf jeden Fall redlich verdient. Und ja, was auch gesagt wurde, die sparen noch ein bisschen oder suchen wohl auch noch ein bisschen im Sponsoring, weil um Champions League dann im nächsten Jahr zu spielen, braucht man wohl ein bisschen Geld, also das ist dann schon so eine knappe 5-stellige Summe, die man dann eben aufbringen muss für Flüge, für Unterkunft und so. Das ist dort gar nicht so einfach, weil da die Sportförderung auch gar nicht so hinterher ist, weil es halt kein paralympischer Sport ist. Ja, also es entfällt dann teilweise aus den Förderungen. Auch DFB und so machen da tatsächlich leider sehr, sehr wenig. Und hatte dann zur Folge, wenn ich dem Glauben schenken darf, was die Mainzer uns erzählt hatten, dass zum Beispiel Düsseldorf, die in den vergangenen Jahren Meister wurden, nie an diesem Europawettbewerb teilgenommen haben.
Das ist sehr schade natürlich. Was man als Hintergrund mal sagen kann, als jemand, der die Sache bisher noch nicht so verfolgt hat, die amputierten Bundesliga gibt es seit 4 Jahren mittlerweile, seit 2021. Und wir standen tatsächlich da letztes Jahr schon im Finale, haben wir noch gegen Düsseldorf, du hast es gerade besprochen, die sind der Serienmeister, 2-mal von den bisherigen 3 Jahren haben die gewonnen. Standen dagegen, die haben auch ziemlich deutlich verloren letztes Jahr, aber dieses Mal konnten wir uns dann durchsetzen. Es sind insgesamt nur 6 Mannschaften in dieser ersten Liga und ja, ich sag mal so, es gab ja dann einen Stream im Finale, der war nicht ganz so toll, etwas abgehackt und komische Betrachtungswinkel. Normalerweise kann man die Spieler, so wie ich das verstanden habe, auf YouTube gucken. Also die werden alle kostenlos ins Internet gestreamt. Also eigentlich eine sehr einsteigerfreundliche Sportart. Und ja, da könnten wir eigentlich dann für die nächste Saison spätestens mal drauf gucken.
Aber da bin ich ja froh, dass sie auf jeden Fall noch gegen Dortmund eine Ehrung sehen werden. Ich finde das auch nur fair, weil gegen Dortmund wird das Stadion dann ausverkauft sein. Das war jetzt gegen RB nicht so zu erwarten.
Ja, ich finde, das haben sie sich auch verdient. Ich glaube, jetzt am Wochenende war auch noch Ehrung vom Stadtsportverband, dass da Mainzer Sportvereine noch Preise bekommen haben. Ich weiß nicht, ob man dem Ganzen jetzt sozusagen nicht dann in die Quere kommen wollte. Aber ich habe mich vergangenes Jahr auch schon mal vor dem Meisterschaftsturnier mit dem Team beschäftigt, ein paar Gespräche geführt und was ich einfach also absolut bewundernswert finde, ist, dass da so viele auch persönliche Schicksalsschläge hinterstecken, ja, und dass da Leute sich wirklich stundenlang ins Auto oder in den Zug setzen, um da mit dieser Mannschaft zu trainieren. Also der Umkreis der Spielerinnen und Spieler ist schon sehr, sehr weit gefasst tatsächlich, ja, also weil eben gerade weil es nur so wenige Vereine sind, hat eben nicht jeder Mensch in Deutschland vor der Haustür so ein Fußballangebot, ja. Aber dass die alle daraus dann irgendwie so eine Energie, eine Freude und einen Teamgeist geschöpft haben und das auch trotz dieser Widerstände angehen, das finde ich einfach bewundernswert und toll. Menschlich ist das einfach, ja, ist das, finde ich, kann man wahnsinnig viel von lernen.
Genau, und das ist schön, dass Mainz 05 dann auch vielleicht dem ein bisschen ein Licht geben kann und vielleicht wird ja auch in der Mitgliedsversammlung da ein bisschen drüber geredet werden. Wir haben ja dieses Jahr ein paar gute andere Abteilungen bei Mainz 05 gehabt. Ja, und da hoffe ich vielleicht noch ein bisschen mehr über die Arbeit zu erfahren. Oder vielleicht habt ihr, wenn du mal einen Artikel geschrieben hast oder wenn du mit den Leuten geredet hast, vielleicht kann man ja auch da auf die Art und Weise mal ein bisschen was erfahren über die Arbeit, weil ist tatsächlich eine von den Sportarten, würde ich sagen, gerade auch von den Sparten von Mainz 05, wo man halt nicht wirklich oft was drüber hört.
Wir widmen uns jetzt aber unserer Kernsparte, dem Herrenfußball bei Mainz 05. Deswegen sage ich mal, nach dieser wirklich krassen Diskussion, wir machen jetzt und allem, was vorher passiert ist, wir machen noch einmal eine kurze Pause, drücken mal auf die Taste, trinken einen Schluck Tee oder was auch immer und dann sind wir gleich nach einer kurzen Pause zurück und sprechen über das Spiel gegen RB Leipzig. Bis gleich.
Spritze rein in die Arschbacke. Tut dann kurz weh und wirkt dann. Spritze rein in die Arschbacke. 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 In die Arschbacke. In die Arschbacke. In die Arschbacke. Spritze rein in die Arschbacke.
Am Samstagnachmittag um 15.30 Uhr hat der erste FSV Mainz 05 Rasenballsport Leipzig empfangen. Und die ein oder anderen Personen haben wahrscheinlich online erst zweimal auf die Startaufstellung gucken müssen, denn es kam dann raus, Hanke Olsen fällt in Anführungszeichen wochenlang, genaueres wissen wir glaube ich noch nicht, wegen eines gebrochenen kleinen Zehs aus und für ihn ist Danny da Costa in die Innenverteidigung gerückt.
Ja, das war schon eine Überraschung. Ich finde auch ein bisschen Hiobsbotschaft jetzt tatsächlich für Mainz 05. Wir haben ja häufig genug darüber gesprochen, dass die Besetzung in der Abwehr, in der Breite tatsächlich in dieser Saison nicht so optimal ist. Und Hanke Olsen hat jetzt in dieser Saison ja schon sehr mit seiner Form kämpfen müssen. Ich finde, er ist nicht ansatzweise dort, wo er im Abstiegskampf war. Und trotzdem ist er natürlich ein Fußballer, von dem wir alle wissen, was er hinten in einer Verteidigung leisten kann. Und selbst wenn er jetzt nur einige Wochen ausfällt, ja, eine klare Zeit wurde da bislang ja nicht definiert, ist das natürlich ein herber Schlag für Mainz 05 und die Abwehrkette.
Ich finde es auch vor allem ein Zeichen, wie wichtig er ist, beziehungsweise wie wenig gut die Personalplanung auf diese Position ist, zeigt ja eigentlich, dass wir uns, also wenigstens im Stadion, zuerst gar nicht wirklich sicher waren, ob Danny da Costa nicht Rechtsverteidiger spielt und Cassie innen oder ob Danny auf der Position, wo er jetzt offensichtlich schon ein paar Mal trainiert hat und häufiger mal ins Spiel gebracht wurde, wirklich auf der rechten Innenverteidigerposition spielt. Und ich finde jetzt mal, ohne das irgendwie vorwegzunehmen, er hat das tatsächlich wesentlich besser gemacht, als ich das erwartet hätte. Wir hatten alle große Sorgen, als wir das im Stadion gesehen haben. Aber im großen Ganzen, fand ich, hat er ein souveränes Spiel gemacht und hat das sehr viel besser gemacht, als man das teilweise von anderen Aushilfspersonen auf dieser Position schon gesehen hat.
durch den Ausfall von Chor war ja eigentlich damit zu rechnen, dass Hanke Olsen, der dann einfach nach seiner Sperre wieder reinrotiert, dass wir eigentlich endlich mal auf eine gesetzte Innenverteidigung aufbauen können, was ja jetzt klar ist, dass das in den nächsten Wochen nicht passieren wird. Und da finde ich, du hast es schon gesagt, die Kaderplanung ist da einfach ein großes Problem. Wenn du sagst, dass du damit rechnen musst, dass jemand ausfällt, dann hast du noch Pech, weil jemand gesperrt ist, und dann musst du zu solchen Mitteln greifen. Und was halt, ich will Danny da Costa da nicht zu nahe treten, aber das ist schon Notnagel.
Ja, sehe ich genauso tatsächlich. Also natürlich, ich habe in Trainingseinheiten auch gesehen, dass er auf dieser Position schon mehrfach eben Übungen mit einstudiert hatte. Also das war sozusagen jetzt nichts komplett Neues. Aber es ist natürlich nicht sein Hauptarbeitsplatz, Innenverteidiger zu sein, ja. Und zu diesem Hauptarbeitsplatz Innenverteidiger gehört natürlich auch eben gutes Passspiel, guter Spielaufbau, ja. Also ich sehe es so wie du, Bene. Ich fand die Leistung insoweit überzeugend, ja, weil er eingesprungen ist, weil man die Niederlage jetzt auch nicht an ihm festmachen konnte. Also war an keinem der Tore jetzt irgendwie beteiligt, ja. Er hat Openda in der Anfangsphase sogar einmal es geschafft, gut abzulaufen, und wodurch die Bande dann einen kleinen Tritt kassiert hatte, weil der Kollege von RB ja schon recht emotional unterwegs war, ja. Also schon ein Spieler, der polarisiert.
Ja, Opfer da, sage ich nur. Alternativer Folgentitel.
Aber die Geschichte ist jetzt, finde ich, insoweit auch wieder schwierig. Jetzt kommt natürlich Dominik Kor zurück. Da werden natürlich viele sagen können, ja, ist doch alles in Ordnung, da steht doch die Dreierabwehr. Aber Dominik Kor muss jetzt ja eigentlich schon faktisch in der Verteidigung spielen. Also ich hätte auch immer noch das Szenario gesehen, dass man auf einer ebenfalls dünn besetzten Position, nämlich dem zentralen Mittelfeld, Dominik Kor in den nächsten Wochen auch nochmal als Alternative hat. Und wahrscheinlich ist diese Möglichkeit jetzt damit eben auch erstmal geschlossen.
Ja, damit ist erstens klar, Dominik Kor sollte sich in nächster Zeit keine gelben Karten leisten, damit er wieder gesperrt wird.
Generell keine Faxen.
Ja, einfach solide arbeiten in der Innenverteidigung. Aber damit ist halt auch klar, und das hast du gerade gesagt, dass einfach so jemand wie Sano zum Beispiel sich auch nicht verletzen darf. Also dann ist wirklich Not am Mann, und dann wird es wirklich schwierig. Und wir haben jetzt auch Spiele vor der Brust, die nicht ohne sind. Also da ist für mich mal wieder im Sommer eine Chance verpasst worden.
Du sprichst jetzt gerade die kommenden Spiele an. Wir haben jetzt eine kürzere Woche als normal. Dann haben wir eine englische Woche. Also es sind auch nicht gerade wenige Spiele. Und ich sag mal so, wenn wir die letzten Spiele so gesehen haben, da wurde sich schon von Gegnern ziemlich stark auf Dominik Kor eingeschossen. Und der provoziert. Und jetzt natürlich durch die fünfte gelbe Karte vielleicht so ein bisschen kurz der Fokus nicht mehr auf ihm war, aber in den letzten Wochen davor, und ich glaube, da sind die Schiedsrichter auch sehr stark sensibilisiert, dass da schon auch von dieser Seite etwas mehr drauf geguckt wird, was macht er? Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das von Gegnern angefangen wird auszunutzen. Natürlich kann man dann gucken, ob man das auf eine andere Art und Weise kompensiert, wenn halt sich sehr stark auf Dominik Kor eingeschossen wird. Aber ich glaube, das könnte noch zu einem Riesenproblem werden, wenn Dominik Kor halt eine, vielleicht nicht so gut überlegte Aktion, sagen wir es mal so, macht. Und dann haben wir auf einmal wieder riesige Lücken im Kader. Wie gesagt, gerade in den englischen Wochen nicht besonders toll.
Also er wird an seiner harten Spielweise sicherlich nichts verändern. Das ist ja auch schon auch ein gewisser Teil seiner Stärke, genau. Aber unbeherrscht halten, die sollte er sich auf jeden Fall sparen in der nächsten Zeit. Vor allem auch im Wissen, dass einfach jetzt jeder Spieler, der noch ausfallen sollte, ein riesengroßes Loch reißt. Ja, also Maxim Leitsch, trotz dieses auch kapitalen Fehlers in der zweiten Halbzeit, dieser Rückpass, der fast zum 0:3 führt, habe ich ihn in der ersten Halbzeit recht stabil gesehen. Das freut mich auch gerade total, dass er da reinwächst. Aber er hat natürlich auch über viele, viele Monate mit Verletzungsproblemen zu kämpfen gehabt. Und es ist auch hart gesagt, davon darf jetzt fast auch nichts mehr passieren.
Nee, eben. Also es ist wirklich ganz, ganz dünn bei uns, was das angeht. Und es wird, ich glaube, spannend. Ich meine, wir haben jetzt letzte Saison eine Saison erlebt oder zumindest eine Hinrunde erlebt, was passiert, wenn du wirklich super viele Verletzte hast. Das ist zum Glück jetzt gerade nicht der Fall. Ich klopfe mal hier auf den Tisch. Aber es darf halt auch jetzt gerade einfach nichts passieren. Was ich interessant fand beim Spiel gegen Leipzig, und das klang schon so vor dem Spiel auch ein bisschen an, du hast es im Vorgespräch auch schon gesagt, Leipzig hat sich, glaube ich, wirklich überlegt, Mensch, wir haben gegen Mainz bei denen zu Hause nichts geholt in der letzten Zeit. Und es wird mal Zeit, dass die merken, dass wir einfach anders Fußball spielen und an einem anderen Regal unterwegs sind. Und die haben sich, glaube ich, wirklich ganz genau angeguckt, wie sie gegen uns performen müssen, damit sie da mit einem klaren Sieg rausgehen.
Ja, sie haben überraschend auf Dreierkette hinten umgestellt. Das ist normalerweise auch kein klassisches System von RB Leipzig, die eigentlich immer mit der Viererkette spielen. Jetzt hätte man mutmaßen können, gut, das Fehlen oder die Verletzung von David Raum kann ein Grund sein, weil man einen ähnlich starken Linksverteidiger nicht hat, ja, und da möglicherweise offensiveren Schienenspieler halt hat, hatten sie in dem Fall mit Nusa und dafür vielleicht einen Innenverteidiger mehr, damit man hinten stabiler steht. Aber Marco Rosa hat es ja schon dann auch in der Pressekonferenz gesagt, dass man eigentlich ganz klar gesagt hat, wir brauchen hier nicht allzu viel Ballbesitz. Ja, also es geht erstmal auch darum, eben hinten sicher zu stehen. Und das haben sie mit dieser Dreierkette also dermaßen abgebrüht gemacht, dass ich nicht wusste, haben sie mir zu wenig gemacht, um ein Meisterschaftsanwärter zu sein, oder haben sie genau so abgezockt gespielt, dass man die wirklich in dieser Saison richtig auf dem Schirm haben muss?
Es war tatsächlich, war da ganz erschrocken. Ich habe die Bundesliga jetzt nicht ganz so eng verfolgt aktuell. Leipzig hat irgendwie seit ungefähr 500 Minuten kein Gegentor mehr kassiert, jetzt nach diesem Spiel. Das ist natürlich auch ein Zeichen von einer sehr stabilen Abwehr. Und ich finde, wenn man dann sich überlegt, wie wir in der letzten Zeit Tore gemacht haben, was mit einer großen Effektivität war, dann haben die es tatsächlich geschafft, durch diese Taktik uns aber mal ganz dermaßen abzukochen und unsere Qualität durch geblockte Schüsse, wie es auch Rose in der PK gesagt hat, irgendwie 60-65% von den Schüssen, die wir hatten, wurden geblockt. Also lag schon ein starker Fokus drauf. Und ansonsten ging bei uns offensiv einfach nicht besonders viel. Und das haben die echt clever angestellt.
Ich fand es tatsächlich bis zum 0-1 und kurz danach fand ich sogar einen guten Auftritt von Mainz. Also wenn ich es jetzt mal vergleiche mit dem letzten Heimspiel gegen Heidenheim, da war dann auch die Intensität halt einfach schlecht. Das war einfach ein schlechtes Spiel, das uns ja, glaube ich, dann auch große Sorgen gemacht hatte mit Blick auf den weiteren Saisonverlauf. Da habe ich jetzt gegen Leipzig so in den ersten 20 Minuten im Anlaufverhalten vorne, im Nachrücken, wenn der lange Ball auf Johnny Burkhardt kam. Gut, der lange Ball war häufiges Stilmittel. Johnny hatte es gegen Willi Orban dann echt schwer. Ich glaube, du hast es gesagt oder auch im Vorgespräch gesagt, 18 von 18 Zweikämpfen gewonnen, ja, Willi Orban.
In Luft und am Boden, das ist
so krank. Das heißt, Johnny Burkhardt hat nicht einen gegen ihn gewonnen, würde ich jetzt mal so mathematisch dann dagegen halten. War wahrscheinlich auch gar nicht die Absicht. Man ist dann auf die zweiten Bälle draufgegangen. Da fand ich die Bewegung von Mainz eigentlich gut. Man hatte zwei Szenen, die hätten zu Chancen werden können. Mwene, der einmal auf Burkhardt durchsticht. Dann Amiri mit einem super Pass auf Sieb. Und jedes Mal war Leipzig da, als ob die dann quasi schon drei Tage vorher diese Pässe geahnt hatten. Also ich bin mir nach wie vor auch sicher, gegen Bochum, gegen Kiel wären diese Spielzüge zu großen Chancen gewesen. Und Leipzig hat diese Spielzüge wirklich recht problemlos abgeblockt. Das war sehr, sehr stark. Und dann haben sie sich gleichzeitig drauf verlassen. Vorne haben wir halt mit Xavi einen absoluten Ausnahmespieler in der Bundesliga im Mittelfeld. Vorne natürlich auch Stürmer, die auch nochmal internationales Top-Niveau haben. Aber ein Xavi, der einfach aus einer Spielsituation heraus etwas kreieren und ein Spiel komplett auf den Kopf stellen kann. Und das ist dann gelungen.
Ja, da wurde uns mit dem 1-0 einfach, glaube ich, ein bisschen Wind aus den Segeln genommen, weil das kam nach den Möglichkeiten, die wir hatten, etwas nicht aus dem Nichts, aber dann war doch direkt drin. Und da, wenn man auf das 1-0 guckt, kann man sich auch wirklich fragen, man weiß um die Stärke von Xavi, man weiß, was das für ein Spieler ist. Und trotzdem schafft er es einfach, an Amiri vorbeizugehen. Es sieht dann wirklich einfach auch doof aus, wenn dann vier Abwehrspieler versuchen, ihn irgendwie aufzuhalten und Robin Zentner wird noch getunnelt. Also da ist wirklich irgendwie alles schief gelaufen, was hätte schief laufen können. Plus dann kommt halt auch noch seine Klasse dazu. So unsympathisch der Kerl ist und er muss auch nicht vor unserer Kurve jubeln, aber da hat er einfach dann, sag ich mal, einen individuellen Vorteil.
Ja, es ist wirklich erschreckend, wie einfach er durch die Abwehr durchgeht. Wir haben da irgendwie Jens, der quasi an Leitsch vorbeigehen muss, der quasi den Mann deckt, also da gab es keine Übergabe. Leitsch hätte, glaube ich, Xavi irgendwie noch zustellen können. Wir haben Amiri, der nicht richtig dran bleibt und irgendwie einmal zwischendrin kurz einen Schritt rausnimmt und das langt Xavi, um an ihm vorbeizukommen. Dann haben wir Philipp Mwene, der natürlich außen zumacht und dann erst reinlaufen muss. Und ja, wie schon gesagt, Robin Zentner, der irgendwie gefühlt festgenagelt ist auf seinem Platz auf der 5-Meter-Linie. Und ja, dann auch noch getunnelt wird bei einem nicht wirklich platzierten Schuss. Und das ist einfach so ein Ding, wo ich mir denke, okay, wir haben so viel größere Chancen auch in den letzten Spielen, die wir gut wegverteidigt haben. Und mir hat auch tatsächlich die Konterverteidigung in den ersten 20 Minuten, wie du schon gesagt hast, eigentlich auch sehr gut gefallen. Aber dann mit so einem simplen, genialen Moment von einer Person, sich so den Stecker zu ziehen, das macht mich einfach wirklich traurig und das hat ja im Endeffekt unser komplettes Spiel dann einfach dann in dem Moment dazu geführt, was ich quasi ganz am Anfang gesagt habe, also dass wir halt den Ball haben mussten, dass wir versuchen mussten, das Spiel zu machen und Leipzig hat dann einfach durch seine Abwehrstärke das einfach, ja, zu Ende gespielt, Grunde schon.
Ich fand auch, mit diesem Tor hatte es auf einmal auch den Charakter eines DFB-Pokalspiels, wo der Außenseiter sich bemüht, ja, aber irgendwie wenig auf die Kette kriegt, ja, irgendwie man ja doch das Gefühl hatte, Leipzig hat es schon komplett im Griff, ja, also die haben schon die Gefahr vielleicht in Kauf genommen, Mainz kommt auf uns zu, aber so richtig ins Schwimmen sind sie nie gekommen und dann bestrafen sie halt eine Fehlerkette, die es so halt auch nicht geben darf, ja, also weil viele, viele Spieler dann eingebunden sind, da muss man dann kompakter stehen und beim Abschluss bin ich auch dabei, der war nicht gut, ja, der war dann haltbar, ja, da hat dann Robin Zentner es eben nicht geschafft, der bislang eine super Saison spielt, ja, eben wie sein gegenüber Gulaschi mit Top-Leistungswerten eigentlich in das Spiel gegangen ist, hat dann wirklich einen unglücklichen Tag und beim zweiten ist es dann halt ähnlich, ja, den Ball sollte man festhalten, gerade wenn man sogar nochmal nachfassen kann, aber auch da Fehlerkette, ja, der lange Ball, der kommt, den Sano am zweiten Pfosten unterspringt, ja, dann kommt auch ein Schuss, der tatsächlich gar nicht platziert oder gut ist, ja. Beim Abstauber kann Willi Orban den Ball dann abstauben, also der jetzt wirklich ein super Spiel gemacht hat, aber dass der jetzt Robert Lewandowski ist, sage ich mal, der dann auch noch diese Bälle abstaubt, sehe ich normalerweise auch nicht.
Es ist auch schon komisch zu sehen, weil das ist tatsächlich eine sehr untypische Aktion von Robin in dieser Saison, sage ich mal, dass er so, also das war ja wirklich fast die Bahnschranke, wie er da zu Boden gegangen ist. Er hatte vorher irgendwie so einen halben Schritt nach vorne gemacht, deswegen stand er auch nicht gut. Und dann war halt, als er dann unten war, der Ball einfach nicht mehr für ihn festhaltbar. Und da muss ich schon sagen, da ärgere ich mich wirklich besonders, weil wenn wir uns jetzt mal überlegen, Robin Zentner hat im Grunde jetzt, abgesehen von diesen zwei Szenen, ein prinzipiell sehr gutes Spiel gemacht, wenn wir einfach mal auf die Großchancen gucken, die er vereitelt hat. Aber am Ende, durch diese zwei Aktionen, sag ich mal, wo er mehr oder mehr, also bei der einen sehr stark und bei der anderen mindestens mitbeteiligt ist, kommst du 0 auf 0 raus. Sondern ist halt trotzdem Leipzig 2-0 vorne zu dem Zeitpunkt. Und unsere Offensive kann das halt aktuell einfach nicht kompensieren, wenn du eine gute Abwehr vor dir hast, dass sie halt einfach das matchen können. Wir müssen einfach Glück haben, so wie in Stuttgart, dass halt einfach mal ein, zwei Bälle irgendwie reingehen, dass wir halt dann auch mit so einem Top-Gegner mithalten können, was die Tore angeht, für die Dinge, die wir uns hinten selbst reinmachen. Und das ist das einfach, was mich so stark ärgert, dass diese beiden Tore absolut verhinderbar waren. Das waren nicht die großen Chancen, die Leipzig hatte, die reingegangen sind, sondern die einfach verteidigbaren. Und das fuchst mich.
Und das sind halt auch so Punkte, die du, die wurmen einen. Und das ist auch so für mich so dieses, ich finde das sehr treffenden Vergleich mit dem DFB-Pokalspiel. Du gehst eigentlich in die Halbzeit mit dem Gefühl, ja Mensch, wir haben uns ja schon gezeigt, aber in der Effizienz haben wir Leipzig nicht wirklich was entgegenzusetzen. Und die Hoffnung war schon irgendwie da, dass vielleicht doch nochmal in der zweiten Halbzeit, zumindest nach Anpfiff der zweiten Halbzeit, da was kommt. Ich fand aber dann tatsächlich bis zur 60. Minute, bis Nebel kam, da war nichts. Also da war einfach klar, wir haben dem wenig entgegenzusetzen. Es sind offensiv keine Ideen. Und für mich war auch die Herausnahme von Amindo Sieb folgerichtig und interessant dann zu sehen, dass Nebel zum zweiten Mal auf der offensiven Position eingewechselt wurde, was ich prinzipiell wirklich sehr gut finde. Aber auch da war es dann letztendlich wenig zielführend, was wir gesehen haben, außer 5 Minuten vogelwilden Fußball.
Das war wirklich krass. Also würde ich gerne mal sehen oder erfahren, wie du das erlebt hast, weil für uns waren diese 65. bis 70. Minute 300%ige Chancen für Leipzig. Wir haben prinzipiell immer zwischendrin auch den Ball. Keine einzige Spielunterbrechung. Es geht hin und zurück und hin und zurück und hin und zurück. Und ich dachte wirklich so, okay, krass, was passiert denn hier? Und dann das, was das Spiel im Endeffekt unterbricht, ist, dass der Schiri angeschossen wird. Und deswegen muss es einen Schiedsrichterball geben. Also fand ich wirklich in seiner Komplexität 100% vogelwild, wie gerade wieder unsere Abwehr agiert hat. Da war diese Aktion von Leitsch, da war diese Aktion von Paul Nebel, wo er sich mit Danny da Costa irgendwie auseinandermacht. Da haben wir gefühlt den einen Ball, den Casilla verliert. Und Robin Zentner, der irgendwie zweimal gegen zwei Leipziger steht und die Bälle hält beim Rauskommen. Vollkommen verrückt einfach.
Ich muss euch jetzt, glaube ich, sogar ein bisschen enttäuschen. Ja? Also wir sind in den meisten Fällen bei den Heimspielen zu zweit. Ja, und einer hat dann sozusagen komplett 90 Minuten die Chance, das Spiel zu sehen. Einer schreibt dann sozusagen schon am Spielbericht halt, ne, dass wir so zum Spielende was haben schon mal. In dem Fall war ich das, ja. Das hat dann manchmal zur Folge, dass du so ab Minute 60, 65 halt immer noch alles siehst, aber wirklich, sag ich mal, wirklich in den Details.
Nicht so im Moment,
ne? Und auch wenn man sieht, oh, der Šeško läuft jetzt wieder aus Tor zu, natürlich habe ich die Entstehung dann gesehen, ja. Also in dem Fall war es ja ein täglich größtes Murmeltier, muss man ja fast sagen, ja. Am Ende war mein Eindruck, dass man mit diesem Gefühl dieser wilden Minuten auch ein bisschen rausgegangen ist aus dem Spiel. Also ich finde, definitiv, dass die eigentlich ein recht sortiertes Spiel so kaputt gemacht haben, vom Eindruck her, weil das natürlich auch Fehler waren, die dann vom Fokus her auch nicht passieren sollten. Und es war noch so früh im Spiel, dass man da diese Gefahr gar nicht laufen sollte, dass ein Šeško, der jetzt inzwischen, glaube ich, ein Robin-Zentner-Trauma hat, weil der Mann hat nahtlos daran angeknüpft, wo er im März aufgehört hatte, dass er auf Robin-Zentner zuläuft und einfach diese Hütte nicht trifft. Ja.
Da ist er wieder, der Robin.
Ich glaube auch psychologisch kann man ergründen, dass er deswegen den Ball in der einen Situation nicht quergelegt hat, weil er gesagt hat, das Trauma muss ich jetzt überwinden und dann denkt, nein, verdammt.
Ja, hat es nochmal verstärkt.
Tatsächlich. Vielleicht war es für Robin-Zentner tatsächlich gut, ja, also wenn man dann gemerkt hat, mental ist Robin Zentner dann ja wirklich schon wahnsinnig stark. Ja, also das finde ich jetzt auch auf lange Sicht schon immer bei ihm beeindruckend, wenn er einen Fehler drin hat, dass er keine Serie dann irgendwie hat von Fehlern, sondern dass er eigentlich wahnsinnig schnell wieder auf dem Leistungsniveau und im Fokus ist, der gut ist. Aber irgendwie hat mir diese Wildheit dann tatsächlich auch nicht gefallen. Ich hätte mir da irgendwie deutlich mehr Struktur gewünscht, um dann einfach auch viel mehr Druck auf so einen Gegner wie Leipzig nochmal ausüben zu können.
Was diese wilden Minuten schon geschafft haben, war, dass wir auf jeden Fall zu Ecken kamen. Wo ich dann aber auch sage, wenn du gegen Leipzig aus dem Spiel heraus keine Chance auf ein Tor siehst, dann musst du es über die Standards vielleicht lösen. Und das hat ja auch nicht funktioniert.
Und da kommen wir eigentlich schon zum nächsten Thema, weil mit Paul Nebel kamen natürlich, wie du schon auch eben gesagt hast, die Ecken. Er kam rein, waren direkt 3 Ecken da und ich glaube, über das Spiel waren es insgesamt 6 Ecken oder sowas und in der ersten Halbzeit gab es keine einzige. Also das war schon mal gut. Aber was natürlich gefehlt hat, war der Zielspieler bei der Ecke. Ja. Und das war halt in dem Fall Nelson Weiper, weil natürlich der letzte verbleibende Stürmer irgendwie, richtige Stürmer, den wir noch auf der Bank hatten, und weil Johnny, was wir ja eben auch schon gesagt haben, so viel rausgezogen ist, so viel ansonsten gearbeitet hat im Sturm, hat halt einfach der Abnehmer in der Mitte gefehlt. Außer Jason Lee, der ja schon sehr kopfballstark ist. Johnny ist auch sehr kopfballstark, beide aber nicht besonders groß. Und bei den Ecken hatten wir halt tatsächlich einfach nur Leitsch und Jens vorne, die irgendwie ein bisschen größentechnisch mithalten konnten. Und da hätte ich es mir sehr stark gewünscht, auch wie viele Flanken dann hinterher kamen, unter anderem zum Beispiel auch von Danny da Costa, der offensiv als Halbverteidiger ein sehr gutes Spiel gemacht hat, fand ich, einfach als Abnehmer den Ball da zu bekommen. Und Nelly kam erst in der 75. Minute und da hatten wir quasi diese wilde Phase und diese Phase, wo dann auch so viele Flanken kamen, eigentlich fast schon überwunden. Und deswegen einfach 10, 15 Minuten zu spät einfach auf dem Platz stand.
Im Nachgang würde ich tatsächlich auch sagen, wenn man ein Spiel analysiert, man hätte vielleicht früher auf die Viererkette umstellen sollen, ja, wäre sinnvoll gewesen, gerade weil Leipzig ja tatsächlich eher einen Offensivspieler auf der einen Position hatte, der es gut gemacht hatte auf der Außenbahn, aber da hätte man möglicherweise mit doppelter Flügelbesetzung auch noch einen ganz anderen Druck, ja, andere Möglichkeiten, andere Räume sich erarbeiten können. Die Chance hat man so ein bisschen verstreichen lassen und bei Johnny habe ich jetzt auch schon, so gegen Heidenheim habe ich das schon gedacht, jetzt gegen Leipzig wieder. Dieser Arbeitsethos von ihm ist fantastisch, ja. Er ist schon jemand, der wahnsinnig viel macht. Manchmal habe ich aber das Gefühl, er muss fast zu viel machen. Also dann
ja,
stoppte er noch.
Die Heilmittel in dem Sturm, ja.
Dann war er derjenige, der auf einmal draußen war, der einen Ball, eine Seitenverlagerung dann gemacht hat, der dann wieder nach vorne in die Mitte gestoßen ist.
100%, ja.
Der im Arbeiten gegen den Ball Mittelfeldräume geschlossen hatte, ja, und hier und da brauchst du als Stürmer vielleicht auch mal so einen Schuss Ruhe, hat er vielleicht gar nicht so mit seinem Spiel, weil er auch gar nicht der Typ ist, der will, ja, aber dann brauchst du Entlastung. Das Problem ist, diese Entlastung hat er auch von den Leuten hinter sich nicht bekommen. Sieb hatte keinen guten Tag, ja, man muss trotzdem sagen, der Trend von Sieb ist ein guter über die vergangenen Woche. Jae-Sung Lee hatte wiederholt in dieser Saison einen schlechten Tag, konnte seine Leistung von Nationalmannschaftsreisen nicht bestätigen und da hat mir einfach hinter Johnny schon so ein Anschub gefehlt.
Und wir haben im Vorgespräch gerade jemanden genannt, der das aktuell noch ein bisschen vermissen lässt und zwar, das ist Sano, weil letztes Jahr hatten wir halt mit Leo Barrero jemanden, der das Gespür für die Offensive halt hatte, gerade in diesen Situationen und der dann als zusätzlicher Zielspieler noch mit vorne drin war und Sano aktuell jedenfalls diese Rolle eben nicht einnimmt. Ob das gewollt ist, ich kann es mir tatsächlich sehr gut vorstellen, weil er in seinen Offensivaktionen doch immer mal wieder ein bisschen durcheinander war und auch mit Fehlpässen geglänzt hat und so weiter. Aktuell ist er so die Nummer sicher. Er legt ab auf Amiri oder auf Mwene beziehungsweise auf den rechten Außenverteidiger Cassie oder wer da noch immer ist oder Sieb. Aber er macht wenig eigene Aktionen und dringt in den Strafraum ein und ist eben wie gesagt als weiterer Zielspieler vorne mit dabei. Und das ist, glaube ich, was, wo du eben schon gesagt hast, was einfach uns noch ein bisschen fehlt.
Ja.
Ja, also ich glaube, das ist wieder mal wieder eine Halbzeit, die für mich auch so große Fragezeichen in Richtung Ingame-Coaching einfach aufmacht. Also wir haben gerade schon gesagt, Paul Nebel kommt in der 60. Dann erkennst du nach 15 Minuten, dass dir ein Zielspieler fehlt und bringst Nelson Viper. Und du hast schon gesagt, vielleicht früher auf Viererkette umstellen. Dazu kann ich dir sagen, alles früher als 87. Minute wäre schon mal ein Gewinn gewesen. Also ja. Tut mir leid, aber das ist einfach eine wilde Idee zu sagen, für die letzten, ich sag mal, wenn ich Glück habe, 7, 8 Minuten, stelle ich das doch um. Also dann, das war dann auch wieder nochmal die Wildheit überboten in dem Sinne, dass wir auch einfach auf der Tribüne den Überblick verloren haben, wer spielt jetzt auf welcher Position. Das Einzige, was wir aus dieser Phase noch mitnehmen konnten, war, dass Ferracznik sein Bundesliga-Debüt für Mainz 05 hatte.
Vidovic. Ferracznik leider immer noch verletzt, aber genau, Vidovic fand ich tatsächlich in den ein, zwei Situationen, die er hatte, noch sehr grün hinter den Ohren. Ich glaube, in der einen Situation kann er abschließen, hat er so ein bisschen den Moment verpasst, aber das Symptom hatten ja irgendwie alle Offensivspieler so, das hatte auch Sieb, das hatte auch tatsächlich Johnny bei seiner einen Chance, lieber den Ball nochmal einmal angenommen und nicht abgezogen. Ich glaube, Nelly hatte auch so eine Situation, wo er sagt, okay, vielleicht wenn wir jetzt ein bisschen früher den Abschluss suchen, dann passiert halt auch was und dann wird der Ball eben nicht geblockt. Ja, aber für Vidovic an sich, oder wie er von den Spielern genannt wird, Gabi, mich freut's. Ich habe schon länger auf ihn gewartet und ich hoffe, dass er jetzt vielleicht auch häufiger mal reinkommt, um ein bisschen Schwung in die Offensive zu bringen.
Das würde ich mir jetzt von den Halbraumspielern sowieso grundsätzlich ein bisschen mehr wünschen, weil ich finde, das ist eine Position, wenn wir über den dünn besetzten Kader in Innenverteidigung auf der 6 sprechen, Halbraumpositionen sind sie top besetzt, ja. Also wirklich auch mit wahnsinnig vielen Talenten. Da sehe ich momentan vielleicht etwas abseits von Amendo Sieb, weil der ja schon bei St. Pauli ein gutes Spiel gezeigt hat, in Augsburg ein Tor geschossen hatte. Da sehe ich momentan schon einige Formschwächen. Hong, wenn wir jetzt als Beispiel nehmen, ist ja seit dem Heidenheim-Spiel auch kein Stammspieler mehr, ja, hat wirklich nur wenige Minuten gespielt, jetzt am Wochenende gar nicht, ja. Da sind noch einige unter den Erwartungen geblieben. Da bin ich jetzt zum Beispiel mal gespannt, ob vielleicht genau diese Wildheit und Intensität eine Chance für Paul Nebel sein kann, um gegen Mönchengladbach dann eben genau durch diese Attribute vielleicht so einen Gegner, der hinten ja auch alles andere als sattelfest ist, viel mehr zu stressen.
Ich glaube nämlich, viel mehr können wir zu dem Spiel, also dieser 2-0-Heim-Niederlage gegen RB Leipzig, auch nicht wirklich sagen, außer dass wir wirklich sagen müssen, wir haben eine kurze Woche, wir spielen Freitagabend gegen Gladbach, die haben am Wochenende 3-2 gegen Heidenheim gewonnen, nachdem es in der Halbzeit 1-1 stand. Und für mich ist zum Beispiel auch so eine Sache, wenn wir über Paul Nebel reden, ja, sein Spiel hatte Licht und Schatten jetzt gegen Leipzig, aber ich fand auch der Auftritt gegen St. Pauli war überzeugend. Und wenn wir darüber reden, dass Lee aktuell eine Formschwäche hat, ist er für mich eigentlich die logische Konsequenz in der Startelf.
Ja, ich denke auch gegen Gladbach, das ist eine Mannschaft, wo es potenziell für Paul Nebel sehr dankbar sein könnte, mal reingeworfen zu werden, weil es jetzt nicht ein Gegner, der komplett vor Kraft strotzt, die natürlich jetzt gerade ein Spiel gewonnen haben, aber die vorher auch eine herbe Enttäuschung erlebt hatten in Augsburg. Und das ist eine Mannschaft, wo ich sage, da weiß ich nicht, wo der Weg aktuell hinführt. Und das wäre eine Situation, wo sich Paul Nebel mal auszeichnen kann, der halt jetzt durch seine Kurzeinsätze halt mal ein bisschen aufforschen hat lassen. Aber wirklich so die Abschlüsse vorzulegen oder so den letzten, vorletzten Pass mal zu bringen, das leider noch nicht wirklich geschafft hat. Und ich glaube, durch seine Wuseligkeit hat er da auf jeden Fall eine große Chance.
Ich würde es ihm auch tatsächlich mal wünschen, weil ich glaube, er braucht auch einfach mal ein Bundesligaspiel, in dem er sich jetzt ein bisschen freischwimmen kann, nicht nur als Joker reinkommt, sondern von Anfang an im Gesamtgerüst einfach mitwirken, mitwirbeln kann, mit Unruhe vielleicht auch einfach erzeugen kann. Gerade das ist etwas, womit man einem Gegner wie Mönchengladbach, die wirklich nicht stabil sind, wo wirklich der Trainer permanent in der Kritik steht und sich viele halt fragen, naja, wie lange hält er da noch durch bei Borussia Mönchengladbach? Also diese Unruhe, die es da durchaus auch gibt, die sollte man nutzen. Und bei Jason Lee bin ich zum Beispiel immer ein großer Fan. Ich finde, der schafft es halt wirklich sehr dosiert, einem Spiel seine Akzente zu verleihen. Aber wenn er es dann schafft, dann bringt er Dinge, Pässe aus dem Halbraum, Kopfballsituationen bei seiner Größe, ja, also wirklich auch einen guten Riecher, wo man steht, die wirklich es wert sind, dass er spielt. Nur er schafft es in dieser Saison irgendwie einfach noch nicht, das auf den Platz zu bringen. Und dann würde ich sagen, sind diese Halbräume einfach zu gut besetzt, als dass man es nicht einfach auch mal probiert und dann im Paul Nebel die Chance gibt.
Eben, und ich glaube, was wir gegen Gladbach brauchen, sind ja auch direkt der Tabellennachbar von uns mit 9 Punkten, einen Platz vor uns auf Platz 11. Da sind es halt eben genau solche Situationen, die wahrscheinlich am Ende darüber entscheiden, wer da am Freitagabend gewinnt. Ich denke, was keine Diskussion ist, korrigiert mich gerne, ist, dass Dominik Kohr in die Innenverteidigung zurückkehrt und wir da dann mit Jens und
Leitsch,
Gott, mir gehen die Wörter aus. Ich habe mich völlig verausgabt bei der Klopp-Diskussion, dass wir da, sag ich mal, auf altbekanntes, bewährtes zurückgreifen. Und letztendlich glaube ich, dass man dieses Spiel gegen Leipzig jetzt einfach abschütteln muss und sagen muss, okay, wir gehen jetzt auf Freitag. Und das machen wir auch im Podcast, oder? Wir sagen jetzt auch hier an der Stelle, wir machen Deckel drauf und gucken mal, was am Freitagabend in der Arena so los ist.
Es ist auf jeden Fall ein Schlüsselspiel, das kann man sagen. Danach kommen hammerharte Gegner, die Bayern im Pokal, Freiburg, Dortmund. Also
ja, ist nicht ohne.
Da würde ich sagen, das ist mit Blick auf den weiteren Saisonverlauf, ist das ein ganz, ganz wichtiges Heimspiel für Mainz 05.
Und vor allem auch für uns Fans wäre es wichtig, mal wieder einen Heimsieg mitzunehmen. 4 Spiele jetzt nicht daheim gewonnen und irgendwie fehlt mir was.
Nee, es wird jetzt auch einfach mal Zeit. Also es ja, war jetzt so interessant, sich das mal zu Beginn der Saison anzugucken, wie es auswärts so läuft. Aber es wäre halt auch einfach schön, wenn wir zu Hause mal was zu bejubeln hätten. Und damit beschließen wir diese Podcast-Folge für heute. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch. Nächste Woche sind wir, glaube ich, wieder in einer anderen Formation unterwegs. Jan wird auf jeden Fall zurückkommen. Und deswegen wünschen wir euch aber jetzt einfach eine gute Woche. Seid am Freitag alle im Stadion gegen Gladbach. Und dann hören wir uns nächsten Montag wieder. Tschüss.
Tschüss.
Ciao.